Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Seit exakt 3 Jahren, seit September 2018, berichtet Katrin Erdmann für die ARD aus Tokio als Ostasien-Hörfunk-Korrespondentin. Außer Japan gehören auch Südkorea, Nordkorea, Taiwan, Mikronesien zu ihrem Bereich. Wenngleich Reisen zurzeit natürlich nur eingeschränkt möglich ist. Aber es ist ja schon allein in der japanischen Hauptstadt genug los zurzeit, worüber sich zu reden lohnt. Hallo nach Tokio, Katrin Erdmann.
Schönen guten Tag.
Was liegt denn diese Woche zum Beispiel an? Sind Sie immer noch ganz auf die Paralympics konzentriert?
Ja, es gibt natürlich die Paralympics, aber es gibt auch ganz viele andere Themen. Zum Beispiel hat es am Wochenende ein riesiges Musikfestival gegeben mit 8000 Zuschauern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und alle ohne Maske. Mhm. Und da denkt man, wie kann das sein? Da haben auch die Japaner komisch geguckt. Also da faszinieren immer wieder solche Sachen. Und es wird eine Heirat geben im Kaiserhaus, allerdings ohne Hochzeitsfeier. Die Prinzessin Mako wird heiraten und Japan will jetzt digitaler werden. Also es gibt schon einiges zu berichten, zumal wir ja auch langsam in den Wahlkampf starten. Es wird ein neuer Vorsitzender der regierenden LDP, also der Liberaldemokraten, gewählt. Und da laufen die sich schon warm, die Kandidaten.
Können wir alles ansprechen. Davor war noch Olympia, da werden wir auch gleich drüber reden. Also wenn dieser ganze Sportkram vorbei ist, sehen Sie dem dann doch fröhlich entgegen? Wird es Zeit, dass das jetzt dann mal durch ist?
Ich hatte mich schon auf Olympia und vor allen Dingen auch auf die Paralympics gefreut, muss ich sagen. Und ich fand das eine schöne Zeit. Also mir hat das Spaß gemacht und ich habe mich auch an den Bildern der Sportlerinnen und Sportler gefreut. Und ich habe auch gedacht, dass viele Menschen, die als Freiwillige dort arbeiten, Spaß daran haben. Also ich fand das eigentlich eine schöne Zeit und auch vor allen Dingen mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion so eng zusammenarbeiten, die ja zum Teil auch hier waren. Das fand ich schon eine schöne Zeit, ehrlich gesagt.
Wie stark waren die Spiele denn in dieser riesigen Stadt zu spüren, Frau Erdmann, nachdem ja kein Publikum in die Arenen dürfte? War Tokio so richtig anders als sonst?
Also eigentlich muss man sagen, nein. Tokio war eigentlich wie immer. Man hat das kaum bemerkt. Aber das kommt auch ein bisschen immer natürlich drauf an, wo man dann hingeht. Ne? Also wenn man in so einen Fanshop geht, da findet man natürlich ganz viele Leute, ganz begeisterte Leute auch, die sich alles Mögliche gekauft haben. Und man kann auch sagen, ja, das war am Anfang bei den Olympischen Spielen, konnte man auch sehen, so rund ums Stadion, da war auch eine super Stimmung. Und auch wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, Mensch, und wir haben so viele Medaillen geholt. Das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt, weil natürlich die Paralympics auch nicht so eine Bedeutung haben wie natürlich die Olympischen Spiele und weil auch viel mehr abgesperrt war natürlich. Und was man sagen kann ist, also ich bin zum Beispiel einmal mit so einem Journalistenbus durch die Gegend gefahren oder gefahren worden praktisch und da sind tatsächlich Leute auch so am Straßenrand stehen geblieben und haben uns zugewinkt. Ich erinnere mich an eine Mutter mit so einem kleinen Kind, also durchaus freundlich gesinnt. Anders hingegen ist es gegenüber IOC-Präsident Bach, dem ist man überhaupt nicht freundlich gesinnt.
Woher kommt das?
Ja, das kommt daher, dass er jetzt ja nochmal angereist ist zu den Paralympics und dass man dann zum einen gesagt hat, ja, der hat jetzt gar nicht seine 2 Wochen Quarantäne gemacht, sondern den hat man schon draußen gesehen. So, die alle anderen müssen sich daran halten, was so nicht ganz richtig ist, muss man sagen. Und dass er zum Ende der Olympischen Spiele in die Einkaufsstraße Ginza gegangen ist und da geshoppt hat. Also, dass er sich nicht, dass er was eingekauft hat, sondern dass er auch da sich frei bewegt hat. Da muss man sagen, sind die Japaner sehr unfair zu ihm gewesen aus meiner Sicht, denn er hat ja sich doch an alle Regeln gehalten, aber er hatte vor den Olympischen Spielen in einer Pressekonferenz dummerweise statt Japan China gesagt. Er hatte sich korrigiert in dieser Pressekonferenz, aber da haben natürlich viele Japanerinnen und Japaner gedacht, Moment mal, der ist mit seinen Gedanken schon bei den Spielen in China und nicht mehr bei uns hier in Japan und da war man schon sehr gekränkt.
Wie war es für die Journalisten? Wie haben Sie Ihre Einsätze erlebt? Sie haben vorher schon gesagt, es hat Spaß gemacht. Wie war dieses Arbeiten bei diesem Riesensport-Event für Sie?
Also, das ist ein anderes Thema. Es war schon relativ nervig, ehrlich gesagt. Also ich muss und noch immer hier jeden Tag eine sogenannte OCHA-App bedienen. Also ich muss dann jeden Tag eingeben, ob ich Fieber habe, ob ich mich gut fühle und dies und das. Und das mache ich jetzt seit Wochen. Und dann muss ich auch immer in so ein Röhrchen spucken. Das müssen auch alle anderen. Und dann das immer abgeben. Dann muss man extra wohin fahren. Für mich ist es ein bisschen aufwendiger, weil ich natürlich nicht in der Nähe des Medienzentrums wohne. Ne? Das ist dann teilweise schon sehr aufwendig. Und es ist auch so, wenn man jetzt Sportlerinnen und Sportler interviewen will, muss man das das schon im Vorfeld immer so aufwendig beantragen, beziehungsweise dann, es ist jetzt sehr technisch, aber man konnte nicht mit dem Mikrofon einfach mal so hinhalten, sondern mit einer Angel. Es war immer alles so ein bisschen aufwendig, muss man sagen.
Also jetzt schon vor allem Corona sozusagen als Olympia-Spaßbremse. Was haben Sie sonst erlebt, wo Sie sagen würden, das ist jetzt nicht wegen Corona, das ist jetzt auch nicht typisch Olympia, sondern das ist typisch Japan, Olympia in Japan?
Ja, das ist diese Regelungswut. Also auch unlogisch, muss man sagen. Und das sind auch Sachen, die jetzt mich vielleicht jetzt gar nicht in dem speziellen Fall so geärgert haben, aber ich weiß es von vielen Kolleginnen und Kollegen, die hierher gekommen sind. Also es ist zum Beispiel natürlich absurd, dass hier die Leute, die geimpft einreisen und doppelt und dreifach gecheckt sind, also mit 2 Corona-Tests vorher, dann bei der Ankunft noch ein Corona-Test und nochmal ein Corona-Test und noch ein und immer wieder jeden Tag und so. Und dann kommen Leute ins olympische Dorf, Japaner, die nicht geimpft sind, und die werden auch nicht getestet, weil es kein Testsystem gibt. Und das muss man schon sagen, das sind so Regularien, die versteht man nicht und die finde ich auch unnütz. Oder ich finde eben auch so Sachen, dass dann im Baseballstadion oder auch im Sumo-Stadion 10.000 Menschen sitzen, aber bei den Olympischen Spielen keine Zuschauer sein dürfen. Da hat man gar kein Testkonzept entwickelt. So, das finde ich ist irgendwie schräg. Also ja, das werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das IOC das nicht so richtig verstanden hat oder nicht ganz glücklich war, sagen wir es mal vorsichtig. Denn IOC-Präsident Bach hatte ja schon zum Anfang auch der Olympischen Spiele gesagt, ja, vielleicht kommen ja doch noch Zuschauer so, ne, können doch noch Zuschauer rein. Aber Japan hat da eben gesagt, nee. Ne?
Es begannen dann nach der kurzen Pause die Paralympics. Weht da ein anderer Geist jetzt verglichen mit Olympia?
Ja, es ist teilweise ja noch ein bisschen strenger geworden sogar, weil man gesagt hat, ja, die Zahlen waren ja vorher hochgegangen während der Olympischen Spiele, weil sich alle so gefreut haben und gedacht haben, ah, die bleiben in ihrer Blase, dann können wir uns draußen frei bewegen und zack, sind die Zahlen nach oben gegangen. Da hat man schon nochmal gesagt, ja, also wir kontrollieren jetzt noch schärfer und so. Ich war letztens beim Rollstuhlbasketball und obwohl da alle Plätze auf den Rängen frei waren, musste ich mich in einen ganz bestimmten Block setzen. Ja, das habe ich dann bemängelt, habe gesagt, sagen Sie mal, das ist doch jetzt absurd, oder? Also ja, findet sie auch, aber der Chef hat es gesagt, nun muss sie das so machen.
Die Japaner scheinen sehr deutsch zu sein auf eine Art.
Ja, deshalb mögen auch die Japaner die Deutschen so, weil sie sagen, ja, auch alles so korrekt und so. Aber ehrlich gesagt sind die schon noch einen Zacken schärfer. Das Problem ist, glaube ich, dass so viel von oben aufoktroyiert wird oder gesagt wird, das machen wir jetzt so, da wird es auch nicht hinterfragt, das wird dann so gemacht. Und wenn man da mal nachfragt oder sagt, ja, ich hätte da noch eine Frage, dann kann die immer nicht beantwortet werden. Also zum Beispiel, als ich zur Eröffnungsfeier ins Olympiastadion gegangen bin, ne, dann ist es Riesenbohai, dass man noch so einen Aufsticker kriegt, bis man reinkommt und so. Und dann ist man mal drin und dann zack, 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 kümmert sich keiner mehr um einen. Und wo war ich dann? Ja, ich war dann da beim Buffet für Herrn Bach. So gelandet. Also der war zwar noch nicht da, aber das hat niemanden interessiert. Ich meine, das ist ja eigentlich auch Hochsicherheitsbereich. Aber das hat dann niemanden interessiert. Mir konnte dann auch keiner sagen, wo ich eigentlich hin muss. Also ich konnte mich dann frei bewegen. Und das ist so ein bisschen, schon ein bisschen absurd eigentlich. Ne? Muss man manchmal mit Humor nehmen.
Und Sie haben sich beim Basketball auch auf einen Rollstuhl-Selbstversuch eingelassen. In welchem Rahmen und wie eindrücklich war die Erfahrung?
Also das war ein Container, der eigentlich gedacht war als Begegnungsstätte zwischen den Parasportlern und den Zuschauern. Da die aber ja nun nicht möglich ist, diese Begegnung aufgrund von Corona, hat man kurzerhand umdisponiert und hat dann gesagt, okay, wir machen da jetzt für ein paar Tage so ein Parcours draus, in dem die Menschen einen Rollstuhl ausprobieren können und daran sehen, vor welchen Herausforderungen denn Parasportler stehen. Also zum Beispiel konnte man dann da langfahren, das war so ein kleiner Parcours und dann hat man so ein Säbel in die Hand gekriegt und dann musste man, also war die Entfernung genau da, wo der sonst der Gegner stehen würde und da war eine Wand, ne? Und da musste man da so gegen und dann hat man gesehen, oh, der ist aber ganz schön weit weg, also wenn ich da jetzt mit Karacho den mit meinem Säbel da sozusagen zusetzen hätte wollen, dann wäre ich wahrscheinlich aus meinem Rollstuhl gefallen oder zum Beispiel auch mal das Gefühl zu bekommen, das fand ich dann jetzt doch interessant, als ich jetzt eben beim Rollstuhlbasketball war, zu sehen, aus meiner Sicht im Rollstuhl, wie hoch ist eigentlich der Korb? Also wie sehe ich das eigentlich? Und da sieht man schon mal, dass es alles ein bisschen anders ist. Also man kriegt dann schon ein anderes Gefühl und man sieht Sachen auch mit anderen Augen, denke ich. Everyone has a night, like a
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit der Journalistin Katrin Erdmann, die für die ARD aus Tokio berichtet. Und das gerade war Musik von der japanischen Girlband Chai. Das sind vier junge Frauen, deren Musik und Auftreten kawaii ist, also niedlich. Und das beschreibt so eine typisch japanische Ästhetik, die wir eher als so ein bisschen kindisch empfinden. Ich meine, Hello Kitty bei Kinderklamotten geht ja noch, aber Straßenabsperrungen in Form von rosa Häschen. Frau Erdmann, was hat's mit diesem Kawaii auf sich?
Ja, also dieses Kawaii, das findet man eigentlich immer überall. Es ist schon so ein Jungmädchending, würde ich schon sagen. Es ist doch immer so derselbe Typ. Also man kann sich zum Beispiel in Harajuku, das ist sozusagen das Kawaii-Viertel, könnte man sagen, ne, mit ganz vielen bunten Läden. Da kann man sich zum Beispiel so farbige Kontaktlinsen besorgen, die dann auch einen Blick machen, also verträumt oder sexy oder wie auch immer. Oder man kann Fotos machen, dann möglichst immer so Kulleraugen, irgendwie ratlos gucken. Der Mund, der muss dann auch immer schön geformt sein. Alles so ein bisschen im Lolita-Stil. So, aber eigentlich total prüde. Das ist alles niedlich. Und diese rosa Plastikhäschen, die Sie da angesprochen haben auf der Straße. Ja, das steht auch so ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen, es gibt eine Liebe zum Detail. Also bei Verpackungen oder auch in der Werbung. Und auch viele bunte Farben. Das gehört irgendwie so dieses Pop-Bunte so ein bisschen mit dazu hier in Japan.
Wobei diese Band Chai, die wir gerade gehört haben, schon auch, habe ich nachgelesen, von Selbstakzeptanz singt und von Körperbehaarung und gegen Schönheitsklischees. Heißt das, man kann in Japan auch niedlich so ein bisschen subversiv sein?
Ja, also ich glaube, das geht dann schon ganz gut. Na, man will ja seine Platten auch verkaufen und da ist es eigentlich immer so ein bisschen derselbe Stil. Ja, das ist, was gut geht, ist schon immer so ein bisschen dasselbe. Allerdings gibt es schon auch Ausreißer. Also es gibt zum Beispiel eine junge Frau, die ist schon relativ dick. Und die macht auch Werbung oder singt, ich weiß jetzt gar nicht genau, was die macht, aber die ist auch relativ bekannt. Also man kann auch Erfolg haben, wenn man ein witziger Typ ist oder eben ein bisschen Ausreißer ist. Aber gut geht natürlich so, was Mainstream ist. Ne? Das ist wie in Südkorea, da so K-Pop, ne? Das ist, wenn man sich das anguckt, dann hat man eine gesehen, da hat man eigentlich fast alle gesehen, ne? Wie diese tanzen, wie die sich bewegen und so der Look. Ja, ist immer ein bisschen dasselbe.
Und ist trotzdem oder deswegen auf der ganzen Welt irrsinnig erfolgreich. Sie haben da auch zu recherchiert. Kann man das dann mit so englischen oder amerikanischen Boy- und Girlgroups vergleichen, die ja auch nach bestimmten Formeln gecastet wurden und werden? Oder ist das nochmal ganz was anderes?
Ja, ich glaube schon, dass es schon sehr spezifisch auch für diese Region ist. Da versucht man schon, hier auch auf die Bedürfnisse des Publikums so heranzukommen. Also glaube ich, ne? Ich finde es ja von der Musik her nicht immer so sehr vielfältig, ehrlich gesagt. Das finde ich, da kommt schon aus westlichen Ländern oft schon mal was anderes. Aber man muss sagen, also ich weiß jetzt zum Beispiel vom BTS und es geht auch vielen anderen Ländern, also jetzt speziell auch aus Korea so, denen geht es vor allem um eine Anerkennung im Westen. Also die wollen vor allem die erste asiatische Band sein, die irgendwie einen Grammy gewinnt, die das gewinnt, die das gewinnt. Das ist denen ganz wichtig. Das scheint in Japan nicht so zu sein, weil man hier in Japan auch einen großen Markt hat und auch allein in Japan erfolgreich sein kann.
Lassen Sie uns noch ein paar so Klischees oder westliche Standardvorstellungen von Japan abklopfen. Die Gesellschaft, so stellen wir uns das vor, ist sehr stark an Normen orientiert. Es geht sehr formell zu. Wie erleben Sie das und was erleben Sie da?
Ja, das erlebe ich schon auch. Also zum Beispiel musste ich letztens ein Formular ausfüllen und zwar zum zweiten Mal, weil ich Kreuzchen gemacht habe statt Häkchen. Also in Japan macht man Häkchen, wenn man Zustimmung signalisiert. Und tatsächlich musste ich das nochmal ausfüllen. So. Und das merke ich immer wieder, dass es immer so 1000 unnötige Zettel gibt. Also beispielsweise, wenn man einreist, dann kriegt man noch einen Zettel und noch einen Zettel. Also zum Beispiel kriegt man nur einen rosa Zettel, da steht eigentlich gar nichts drauf. Aber diesen Zettel, den kontrollieren dann nochmal 10 Leute und das ist einfach total unnütz. Aber das zeigt so ein bisschen, man verheddert sich da auch so ein bisschen in seiner Bürokratie und dann hat man diesen Zettel und dann muss man den auch benutzen. So. Ich denke, es ist auch so ein bisschen so, hier in der Gesellschaft sind so viele Sachen einfach akzeptiert, weil man sie einfach nicht anders erkennt. Dann hinterfragt man sie auch nicht. Und weil das so eine Gesellschaft ist, wo man eben dem folgt, was man gesagt kriegt in der Regel. Ne? Von außen wirkt da manches wirklich so ein bisschen surreal. Was ich allerdings sagen muss, ist, ich versuche jetzt mich zwar natürlich anzupassen, wenn ich jetzt auch zu Interviews gehe, da gibt es genaue Vorgaben, also die Jacke, die hängt man dann über den Arm, ne? Man kommt nicht zu spät, man kommt auch nicht super zu früh, wie man die Karte übergibt, ist ja hier ganz wichtig, so die Visitenkarte, und ich halte mich natürlich auch an diese Sachen und respektiere diese auch, aber ich behalte auch meine Art bei, ja, also wenn ich eine Antwort nicht verstehe und nicht zufrieden bin, dann frage ich auch nochmal 5-mal nach, so, ne, und ich habe da eigentlich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, ganz im Gegenteil, habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute vielleicht sich auch mal freuen, dass mal eine etwas weniger formelle Interviewpartnerin vielleicht zu Ihnen kommt. Ist mein Eindruck, kann mich auch täuschen.
Das andere ist das Hierarchische, das haben Sie im Zusammenhang mit Olympia auch schon angesprochen. Andererseits, das habe ich auch aus einer Ihrer Reportagen, gibt es sowas wie den Kindertraumpark in Kawasaki, wo Jugendliche hingehen können, so wie ich das verstanden habe, wenn sie keine Lust auf Schule haben. Das klingt jetzt wieder sehr großzügig.
Naja, großzügig ist immer so eine Sache. Also wenn man sie nicht in der normalen Schule haben will, dann packt man sie dahin. Also das ist ja auch nicht so einfach. Also es gibt wenige solcher Angebote. Es gibt ja zum Beispiel mehr als 1 Million, das muss man sich mal vorstellen, 1 Million Hikikomori. Das sind Kinder oder Erwachsene auch. Das wird ein Riesenproblem in den nächsten Jahren werden, die ihr Zuhause nicht verlassen. Ja, weil sie Angst haben, weil sie sich schämen oder aus verschiedenen Gründen. Und für die, also wenn man jetzt ein Jugendlicher ist und Hikikomori zu Hause sitzt und nicht rausgeht, dann gibt es so gut wie keine Schulangebote. Da kümmert sich auch keiner drum, ne? Also das ist schon, das ist wirklich ein Problem, sehe ich so. Also sozusagen, wenn man nicht in die Gesellschaft passt, da gibt es weniger Angebote, wo man dann zur Schule geht, wo man beschult wird. Und klar, es gibt dann schon so Kindertraumpark, wo die Kinder so sein können, wie sie wollen. Aber die Frage ist dann auch, das ist ja eine Leistungsgesellschaft, wo werden sie ihren Platz in der Zukunft dann finden? Also möglicherweise im Kombini, also im 24-Stunden-Geschäft, wo sie an der Kasse stehen. Ne? Also weil so Querdenker, ja, haben es nicht so einfach.
Mögen Sie denn die Stadt? Würden Sie inzwischen sagen, Sie fühlen sich wohl in Tokio?
Ja. Also ich finde es an Tokio faszinierend, dass es einerseits, egal wo man aussteigt, immer wieder noch einen Wolkenkratzer und wahnsinnig tolle Architektur gibt. Und dann aber auch diese ganz kleinen Kieze. Also wo man denkt, oh, bin ich hier auf dem Dorf? So, also und dann immer noch irgendwo ein Tempel, den man entdeckt. Also ich mache das auch manchmal am Wochenende, dass ich mal wandern gehe mit Freunden oder dass ich tatsächlich mich auch aufs Fahrrad schwinge und dann einfach mal in einen Stadtteil fahre, den ich noch nicht kenne. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Also letztens zum Beispiel habe ich mitten in der Stadt eine Achterbahn entdeckt. Das muss man sich mal vorstellen. Das fand ich schon witzig so. Und sowas entdeckt man immer wieder oder kleine schöne Läden. Also das finde ich schon faszinierend. Aber vor allen Dingen eben auch die Ruhe in dieser Riesenmetropole.
Unser Studiogast ist die ARD-Hörfunk-Korrespondentin für Ostasien, Katrin Erdmann, mit der wir nach Tokio verbunden sind. Gerade hat es noch im Hintergrund so ganz leise Musik gespielt bei Ihnen. Was war das?
Ja, das ist eine Musik, die spielt man hier immer um 17 Uhr. Ursprünglich war das mal dafür gedacht, dass man dann sagt, also jetzt sollen die Kinder nach Hause gehen, jetzt wird es langsam dunkel. So, ja, das, ich sage immer, Japan denkt an dich, man wird immer umsorgt. Also das kommt ja aus den Lautsprechern. Das ist, da weiß man immer, ah, jetzt ist wieder 17 Uhr, braucht man nicht auf die Uhr gucken, hat alles Vorteile.
Ansonsten, was gerade die Musik nochmal betrifft, haben Sie mit den Interpreten gemeinsam, dass Sie auch schon in Frankreich gelebt und gearbeitet haben und jetzt in Tokio sind. Sie haben nämlich mal auch eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Haben Sie so eine Liebe zu Sprachen oder waren es die fremden Kulturen, die Sie anzogen?
Naja, ich glaube eigentlich, da muss ich jetzt sehr aufpassen, was ich sage, weil das für Japanisch jetzt vielleicht nicht so zutrifft. Ich glaube, wenn man eine Kultur verstehen will und einem Land ankommen will, ist es immer gut, die Sprache zu sprechen. Und ich habe mich tatsächlich in Frankreich ein bisschen verliebt. Also nicht nur wirklich verliebt, sondern auch in das Land verliebt und in alles. Ja, ich liebe einfach Frankreich und alles drumherum. Insofern, da ist es ein bisschen speziell, aber tatsächlich wollte ich auch mal in Richtung Südfrankreich, Spanien gehen. Deshalb bin ich auch Wirtschaftskorrespondentin für Spanisch. Also ich habe 2 Ausbildungen gemacht. Aber ich habe dann später auch noch angefangen, Persisch zu lernen, weil mich das einfach interessiert hat und weil ich noch mal was anderes machen wollte, außer immer arbeiten. Es ist natürlich so, hier lerne ich auch Japanisch tatsächlich, aber ich habe wenig Zeit und ich bin auch nicht mehr jetzt ganz so jung. Und Japanisch ist eine wahnsinnig schwere Sprache. Das ist schon auch frustrierend. Also, und ich kenne es auch von Leuten, die wirklich sehr gut Japanisch sprechen und sehr lange schon hier leben, die selbst sagen, ja, selbst wenn du sehr gut die Sprache sprichst, du kommst halt nie rein in diese Kultur. Ich glaube, das ist schon sehr geschlossen auch alles, ne, als Ausländer oder für Ausländer. Und insofern heißt es nicht, dass ich mir deshalb nicht die Mühe machen würde, wenn ich jetzt hier länger leben würde, aber es ist natürlich auch eine begrenzte Zeit, ne.
Sie haben auch Persisch gelernt. War das viel näher als jetzt Japanisch und Japan?
Ja, also das ist natürlich da so gewesen. Ich habe ja in Hamburg gearbeitet vorher und da gibt es unheimlich viele Iraner und Afghanen und das ist toll, finde ich, wenn man sich dann mit dem Thema, wie ich zu dem Zeitpunkt Integration, Migration beschäftigt und wenn man dann einfach in eine Familie gehen kann und dann kann man halt irgendwie Dankeschön in der Sprache sagen, ne, so einfach zeigen, ja, ich interessiere mich dafür, das öffnet Türen, auch wenn es nur ein ganz, ganz kleines bisschen ist, aber die Leute sind erstaunt und freuen sich und finden das als nett. Deshalb lerne ich auch Japanisch, dass ich wenigstens ordentlich Danke sagen kann oder was bestellen kann oder immer sagen kann, ja, tut mir leid, dass ich so wenig spreche. Also ja, aber klar, so Iran gerade, das ist auch ein Land, was mich einfach sehr fasziniert, wo ich auch gewesen bin mehrfach und auch Reportagen von dort mitgebracht habe.
Auslandskorrespondentin war tatsächlich ein Kindheitstraum von Ihnen, ne? Der sich dann über längere Umwege erst erfüllt hat. Oder ist das ein Mythos? Also so eine Neugier auf die weite Welt. Haben Sie eine Idee, woher das als Kind schon kam?
Also ich bin schon immer gern gereist, aber ich wollte eben, ja, entweder wollte ich Kommissarin werden, hat ja auch was mit Recherche zu tun, oder weil ein Verwandter von mir das war und dann ist der verstorben und dann wollte ich halt nur noch Journalistin werden. Also es waren immer entweder das eine oder das andere, weil ich irgendwie immer neugierig bin. Ich bin neugierig auf Menschen eigentlich. Es ist weniger, muss ich sagen, es ist, ja klar, in die weite Welt hat es mich auch immer gezogen, aber es ist tatsächlich auch die Neugier auf Menschen. Also ich habe ja in Hamburg zum Beispiel auch im Lokaljournalismus gearbeitet und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine ganz andere Arbeit, aber auch da trifft man interessante Menschen, man kommt an Schicksale heran, an Personen und das ist eigentlich das, was mich interessiert, weil oft sieht man ja jemanden nur vorbeigehen und denkt, ja, also ertappt man sich ja manchmal auch, na, wie sieht denn der aus oder die aus, ne? Aber hinter jeder Person oder hinter mancher Person verbirgt sich dann doch eine echt interessante Geschichte und diese herauszukitzeln und darüber mehr zu erfahren, das finde ich eigentlich das Tolle auch an dem Job und dass man halt, es ist nie langweilig, ne? Man lernt immer dazu.
In Hamburg haben Sie dann, Sie sprachen schon davon, bei NDR Info gearbeitet. Wie führte der Weg dann vom Lokalradio zur Korrespondentin?
Also das ist ja immer so ein bisschen so ein langer Weg. Bei mir ging der komischerweise relativ schnell. Eigentlich war es so, dass jemand in Tokio über Weihnachten vertreten sollte und der ist dann irgendwie verhindert gewesen und dann hat man mich gefragt und dann habe ich mehrere Vertretungen gemacht und dann ist man auf mich zugekommen, ja, könntest du dir das vorstellen in Tokio? Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Das war ja eine Region, die ich überhaupt nicht kannte. Vorher. Also das ist für mich halt auch neu und es ist ja eigentlich schön, finde ich, wenn man in eine Region kommt, die man jetzt wirklich selber auch entdeckt.
Und Sie sind, wenn ich das persönlich noch fragen darf, allein hingegangen. Ihr Partner blieb hier. Hat Sie das zögern lassen oder wie haben Sie das geregelt?
Nee, das hat mich nicht zögern lassen, weil der auch immer gesagt hat, Katrin, ich weiß, das ist dein Lebenstraum und da würde ich niemals dazwischen stehen. Ja, und das ist auch dann genau der richtige Partner. Es ist aber trotzdem natürlich hart, das muss man schon auch sagen. Gerade auch mit Corona war es so, wegen der Einreisebeschränkungen in Japan, selbst als Resident, also als jemand, die hier dauerhaft lebt, konnte ich ein halbes Jahr zwar ausreisen, aber Japan hätte mich nicht wieder reingelassen. Und da haben wir uns einfach ein halbes Jahr nicht sehen können. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, dessen bin ich mir durchaus bewusst, aber das war trotzdem bitter. Das galt ja auch für andere Leute natürlich. Das war eine harte Zeit. Und ich sage auch, gut, man weiß, das ist hier ein Job für 5 Jahre maximal. Und dann ist auch gut, dann kommt man einfach wieder zurück. Und wenn man weiß, dass es irgendwann zu Ende ist, ja. Und wir sind in der glücklichen Lage, wir sind beide gesund. Wir können uns alle paar Monate treffen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Sie sprachen vorhin schon vom Japanischlernen und dass man das auch nur bis zu einem gewissen Punkt fertig kriegt. Wie bereitet man sich sonst auf so einen Job vor? Ich meine, wie viele Bücher über Japans Politik und Geschichte mussten Sie lesen?
Ja, also das nimmt schon Zeit in Anspruch, aber ich finde, das ist es auch wert, ja, weil man dann schon auch einen Eindruck bekommt über die Gesellschaft und nicht so ganz so blauäugig in so einen Job geht. Ich finde es schon gut, dass das auch von einem verlangt wird, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe mich schon ordentlich vorbereitet auf diesen Job, denke ich.
Ja, das glaube ich. Also hat man denn nicht trotzdem, also auch wenn das ganz umfangreich war, dann am Anfang das Gefühl, je nach Selbstbewusstsein, dass man irgendwie schwimmt und kann ich das überhaupt und kenne ich mich hier überhaupt aus? Man muss ja anfangen irgendwie.
Ich muss sagen, weniger als Japan war es schon schwierig in Taiwan, ehrlich gesagt. Weil da erstmal zu verstehen, aha, wie ist das mit Taiwan gewesen? Wie ist das eigentlich da entstanden? Und wie ist da die Gemengelage? Und das ist ja manchmal auch politisch heikel. Wie formuliert man jetzt was? Da habe ich ja aber auch immer freie Mitarbeiter, die mir das dann gerne erklären. Und dafür bin ich sehr dankbar auf jeden Fall. Und auf die bin ich auch angewiesen.
Frühstücken Sie auch Reis inzwischen?
Nein. Ich esse überhaupt wenig Reis, ehrlich gesagt. Das wird man jetzt kaum glauben, aber ich esse wirklich wenig Reis. Gar nicht, weil, also ich habe mir noch nie Reis gemacht in den ganzen 3 Jahren hier. Und ich koche schon, aber noch nie Reis. Das, also ich esse schon Sushi, aber dann auch mit dem Reis. Aber es gibt hier wirklich tolles Gemüse. Ich esse auch gern Fleisch und Fisch, aber ich esse es dann eher mit Nudeln, komischerweise. Mhm. Also ist so.
Wo liegt denn überhaupt das ARD-Studio in Tokio? Also wir kennen die Stadt natürlich jetzt nicht meistenteils, aber wo in der Stadt ist man da?
Also um Ihnen so eine Orientierung zu geben, also wenn man ein Bild von Tokio sieht, dann sieht man da immer diese große Kreuzung von Shibuya. Also immer diese Riesenkreuzung, wo so 1000 Leute rüberlaufen. Und da in der Nähe ist das Studio. Also vom Bahnhof läuft man dann noch 20 Minuten ungefähr. Ja, und dann ist man in Shoto, das ist also eine ruhige Wohngegend. So, hier wohnen nur die Millionäre und wir. Und oh, das sage ich nämlich wieder zurück, wegen der Gebührengelder vielleicht. Also
und sonst knapp 14 Millionen Einwohner. Von der Fläche her ist Tokio 3-mal so groß wie New York City oder Berlin. Wie sind da die Entfernungen? Also wie viel Zeit verbringen Sie in der U-Bahn? Sie sprachen vorhin schon davon, dass Sie nicht so, dass Sie von der Wohnung aus erstmal da hinkommen müssen.
Also ich fahre immer mit dem Fahrrad. Das dauert so 20 bis 25 Minuten. Oh ja. Aber klar, es gibt eben Leute, die haben viel längere Fahrwege. Also ich kann auch Leute, die im Süden in Chiba wohnen, die brauchen dann schon 2 Stunden Fahrtweg, ne? Und das ist dann ein Weg. Also es gibt schon Leute, die lange Wege auf sich nehmen müssen, weil sie sich das hier in Tokio nicht leisten können.
Wie viel sehen Sie denn vom Rest Japans? Wie oft können Sie reisen?
Also es muss natürlich immer einen Anlass geben, ne? Also wenn wir jetzt haben 10 Jahre Fukushima, wie es dieses Jahr der Fall war, dann reise ich natürlich auch in die Regionen und bleib dann da auch 10 Tage, ne? Weil da gibt's ja auch eine Menge zu erzählen. Also ich reise jetzt weniger so auf blauen Dunst so und denke, oh ja, jetzt fahre ich mal dahin, so, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel eine schwere Katastrophe geben würde in irgendeinem Gebiet, dann würde ich sicherlich auch da hinreisen, ne? Das wird so ein bisschen durch die Lage bestimmt oder auch durch Aufträge, die ich bekomme. Also wenn man jetzt nur von Japan redet, aber ich habe schon sehr viel gesehen, weil es ja viele Veranstaltungen gab. Also es gab ja den G20-Gipfel zum Beispiel, da bin ich hingefahren. Oder ich hatte was zu Okinawa gemacht, weil da Truppen stationiert sind. Und wie gesagt, in Fukushima natürlich. Theoretisch kann ich reisen. Praktisch ist es so, dass wir natürlich hier seit Monaten den Ausnahmezustand haben. Und da soll man ja nicht durchs Land fahren.
Und ansonsten haben wir schon gesagt, Sie berichten nicht nur aus Japan, es gehört zu Ihrem Gebiet auch Südkorea, Nordkorea, Taiwan, Mikronesien. Konnten Sie die vor Corona noch besuchen und kennenlernen? Haben Sie einen Favoriten?
Ich habe keinen speziellen Favoriten, denn ich glaube, jedes Land hat seinen Charme. Und das ist ja gerade das Tolle. Also ich bin glücklich, dass ich vor Corona 2-mal, also ich bin 3 Jahre hier und ich war die ersten beiden Jahre jeweils 1-mal in Nordkorea. Und das ist wirklich ein Wunder, dass das geklappt hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich würde sehr gerne wieder nach Nordkorea fahren, weil da habe ich natürlich noch 100.000 Fragen. Und das ist einfach ein schönes Reiseland auch. Also ist natürlich mit vielen Restriktionen verbunden, aber da erlebt man schon auch viel, wenn man dahin fährt. So,
erzählen, ne? Sie uns von einem Erlebnis in Nordkorea, was Ihnen geblieben ist.
Also ganz besonders schön fand ich es, als ich in den Bergen wandern war und als ich auf Menschen getroffen bin, die einfach da gegrillt haben und gesungen haben und getanzt haben und die waren da nicht hingestellt, sondern das waren wirklich normale Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner und die waren einfach fröhlich und die haben mich mit zum Essen eingeladen. Das fand ich einfach, das ist eine wirklich wunderschöne Erinnerungen an das Land geblieben, muss ich sagen. Und ansonsten bin ich sehr gern auch in Südkorea. Dorthin kann ich jetzt wieder reisen, weil ich komplett geimpft bin. Die lassen einen einreisen, dann auch ohne Quarantäne. So, da freue ich mich sehr drauf. Und Taiwan leider hat nach wie vor die Quarantäneregeln. Aber auch Taiwan bin ich sehr, sehr gern. Das ist eine sehr unterschätzte Insel. Das ist landschaftlich sehr, sehr schön. Die Menschen sind sehr freundlich. Also das ist wirklich toll. Und wo ich natürlich jetzt auf jeden Fall mal hin will, ist nach Mikronesien. Denn da kommt man in den 5 Jahren auf jeden Fall nur einmal hin. Und das muss ich auf jeden Fall noch machen. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr klappt.
Das wünsche ich Ihnen auch. Das nächste große Thema sind aber jetzt hier die Parlamentswahlen. Sie sprachen eingangs schon davon. Wie spannend ist das? Worum geht es da vor allem?
Ja, die Frage ist, welcher alte Mann denn jetzt rankommt? Nein. Das wird es wieder der Suga. Das ist ja hier immer alles so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, ne? Weil das machen dann immer so die Männer mehr oder weniger unter sich aus und da wird dann gekungelt, aha, der Abe, wen will der und wer will der? Das richtet sich so alles nach Fraktionen. Momentan sieht es ja so aus, ob es doch wieder der Suga werden würde, obwohl es einen etwas jüngeren Konkurrenten gäbe, Anfang 60. Suga ist ja Anfang 70. Ich würde mir wünschen, dass noch etwas mehr von der Opposition hier man spüren würde, sage ich mal. Ne? Es hat sich ein bisschen was verändert durch Corona, weil die Leute einfach müde sind von der aktuellen Regierung. Aber dass jetzt wirklich eine neue Regierung, also nicht mehr die Liberaldemokraten Japan regieren, sondern vielleicht die Demokraten, die sich zu einem großen Camp zusammengeschlossen haben, da habe ich meine Zweifel. Und das ist eigentlich ein bisschen schade so, weil man erlebt ja jetzt so aus der Ferne, also ich zumindest den Wahlkampf auch in Deutschland. So kann man jetzt vielleicht sagen, ja, es sind auch nicht die drei Brüller-Kandidaten, aber immerhin sind es drei verschiedene Parteien und da passiert irgendwie was, ne? Also da ist schon spannend so, ne? Und das würde ich mir hier für Japan auch ein bisschen mehr wünschen.
Sie werden uns auf dem Laufenden halten darüber. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr gern.
SWR 2 Tandem mit Katrin Erdmann. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.
Tschüss.